sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Habt ihr eine Fernbedienung oder wollt ihr die Bilder reinschubbern oder soll ich was sagen? Jetzt wird die Fernbedienung gesucht. Ihr könnt es auch rantackern. Ich habe das erste Wort, den ersten Vers hier mit dran. Tochter lacht ein Fadi aus. Genau. Gnade sei mit euch. Was heißt das eigentlich? Warum soll Gnade mit mir sein? Warum brauche ich Gnade? Muss Gnade mit mir sein? Fragen über Fragen hier am Sonntagmorgen. Gnade, was heißt das? Online-Lexikon, Gnade. Ein Substantiv, weiblich, die Gnade. Ist die Gunst, Klammer auf, hört euch das genau an, wohlwollende, freundliche, entgegenkommende Haltung, Klammer zu, eines sozial, gesellschaftlich oder eher ähnlichen Hochrangigen, gegenüber einem sozial, gesellschaftlich oder ähnlich auf niedrigeren Rang stehenden. Die Gnade des Königs, des Bürgermeisters, des Chefs, ja, und es soll vorkommen, der Ehefrau. Jetzt müsst ihr mal ganz tapfer sein. Für viele ist das ein Problem. Das verbinden viele mit dieser Assoziation. Ne? Tief verbeugen vor einem hochrangigen. Manche stellen sich da gleich die Nackenhaare auf. Ich verbeuge mich vor niemand. Hab mir die Suppe selber eingelöffelt, dann löffel ich die auch selber wieder aus. Das sind so Männer. Ja, jawohl. Dieses Gönnerhafte, das tut uns manchmal nicht gut. Das wollen wir manchmal gar nicht. Und manchmal ist das schwer, mit so einer Gnade umzugehen. Man muss ja immer wieder wie ein Bittsteller sein. So, Gnade ist das Wiederaufbauprogramm für Schwächlinge und Loser. Danke, danke. Die zweite Beschreibung bezieht sich auf die Religion. Gnade ist die verzeihende Güte, wieder Klammer auf, die milde, freundliche, von Wohlwollen und Nachsicht bestimmte Gesinnung, Klammer zu, Gottes. Auch diese Gnade wird heutzutage eigentlich wenig geachtet. Ich lasse es als Mensch krachen. Und wenn doch einmal was daneben gegangen ist, habe ich ja immer noch den netten Urpi im Himmel. Ja, diesen lieben Gott, den ich vielleicht auch mal ein bisschen veräppeln kann. Und wenn ich dann reumütig wieder ankomme, dann sagt er nichts. Er ist ja... Das ist so ein bisschen das Gottesbild. Lieber Opa, ja, mit weißem Nachthemd, Bart, was Gütiges hat er ja an sich. Ja. Aber das ist nicht Gott. Und das ist nicht die Gnade, von der ich rede. Die Bibel schreibt zu diesem Thema, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Fürchtet alleine Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Wow, wow, wow. Jonas, na was ist denn nur heute? Gerade redest du von Gnade, zeigst uns hier ein paar nette Bildchen, auch einen netten Obi, und jetzt bringst du sowas. Matthäus schreibt hier, fürchtet nicht die Menschen, die euch umbringen können. Und dann fügt er das hinzu. Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Warum ist das für uns von existenzieller Wichtigkeit zu wissen, was die Gnade Gottes an uns ist? Wir leben als Menschen getrennt. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Mensch, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. So wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir von Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Das ist die Tatsache der Welt. Wir sind getrennt von Gott als Menschen. Wir sind getrennt von Gott. Das Gefährlichste in diesem Universum ist, was ist das Gefährlichste in diesem Universum? Covid. Vergesst's. Der Teufel. Vergesst's. Wisst ihr, was das Gefährlichste in diesem Universum ist? Die Sünde. Die Sünde ist das Gefährlichste in diesem Universum. Die Sünde hat damals den mächtigsten Engelfürst zu Fall gebracht, weil Stolz in seinem Herzen aufgestiegen ist. Die Sünde. Wisst ihr, was Sünde bedeutet, dieses Wort? Sünde kommt aus dem altgermanischen Sund und bezeichnet einen tiefen Taleinschnitt, richtig tief, oder Meereseinschnitt. Im Grunde eine Trennung von zwei gegenüberliegenden Ufern, Tälern, ja, wenn man so will, Wellen. Der Mensch trennt sich ganz bewusst von Gott und eindeutig. Zack. Das ist Sünde. Und das ist unser Problem als Menschen, dass wir getrennt sind von Gott. Das geschah schon am Anfang der Menschheitsgeschichte. Wir können uns ganz zurückerinnern. Adam und Eva haben sich bewusst gegen den Willen Gottes entschieden. Sie wollten gottlos sein. Eine Frage an euch: Kann man gottlos sein? Kannst du gottlos sein? Ist es möglich, gottlos zu werden? Ich habe eine Figur in der Bibel gefunden, die hat versucht, gottlos zu sein. Und diese Figur, diese Geschichte von dieser Figur, von diesem Mann möchte ich euch vorlesen. Und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn an diesem Jonah ab und zu mal ein S mit dran hüpft. Irgendwie kommt mir da noch bekannt vor. Jonah flieht vor dem Herrn. Wir lesen, wer mitlesen möchte, Jonah Kapitel 1, es geht vorne los am Vers 1. Der Herr schickte Jonah, den Sohn von Amittai, folgende Botschaft: Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Rufe aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jonah machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu entkommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen kräftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jonah aber unter Deck hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Die Männer sagten zueinander: Komm, lasst uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zusteht. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jonah. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete: Ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meere und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du getan? Jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn: Was können wir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jonah, dann wird es um euch herum ruhiger werden. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten stark mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn: Ach, Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen ihm zu dienen. Bis dahin. Spannende Geschichte. Jona hatte einen Auftrag, er sollte von Gott nach Ninive gehen. Ein Glück, ich habe keinen Auftrag und ihr auch nicht, oder? Sind wir raus aus der Nummer. Und doch, ihr habt einen Auftrag. Ja, Jonas, ich weiß, geht hin in alle Welt. Nee, von dem rede ich nicht. Da ist schon vielleicht wieder viel zu hoch. Wir haben als Menschen einen Auftrag. Kennt ihr den? Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch. Was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Worte halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Punkt. Das ist unser Auftrag. Mensch, es ist dir gesagt, Mensch. Und Jona riss aus, haute ab, andere Richtung. Da soll er hin, da macht er fort. Weg. Kennt ihr das? Vor Gott ausreisen? Ich kenne das. Ich bin vor Gott auch schon oft ausgerissen. Ausreisen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und im schlimmsten Sturm seines Lebens, müsst ihr euch mal reinziehen, liegt er unter Deck und schläft fest. Also einen gesunden Schlaf habe ich auch. Ja? Meine Frau sagt auch, mich können sie wegtragen. Nachts, du schläfst. Und er schläft unter Deck, wer schon mal auf dem Boot war, auf dem Meer weiß, wie das schaukelt, ne? Und da noch zu schlafen, tief und fest, Respekt. 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 Und die Männer auf dem Schiff herum beteten alle ihre Götter an. Kannst du hier nachlesen? Alle. Und sie warfen alles über Bord. Und dann geht dieser Kapitän zu diesem Jona unter Deck und sagt, was bist denn du für ein Penner? Du Schläfer. Wach auf. Da hat er auch schon mitgekriegt, was los ist. Da tobt das Meer. Und er hat gemerkt, ich werde Gott nicht los. Habt ihr das auch schon mal festgestellt? Ihr werdet Gott nicht los. Auch wenn wir mutig in die andere Richtung laufen, wir werden Gott nicht los. Gott ist immer da. Und jetzt ist das Krasse. Er erkannte in diesem Sturm, eigentlich in diesem absoluten Chaos, im Sturm, dass Gott da ist und dass Gott von ihm etwas fordert. Und jetzt lesen wir das immer so schnell daher. Und er sagte zu der Besatzung, hey, werft mich über Bord und dann wird's ja ruhiger. Das sagst du doch nicht einfach so. Werft mich einfach über Bord, dann geht alles gut. Jeder Mensch versucht doch irgendwo sein Leben zu retten. Also ich hätte doch diskutiert, dass sich die Balken biegen, dass ich nicht dran schuld bin, dass das Los verkehrt ist. Irgendwie haben sie was verkehrt gemacht. Ich bin doch nicht der. Vielleicht der da mit der großen Nase, der sieht ein bisschen gefährlich aus. Aber ach, ich doch nicht. Dann sagt er, werft mich über Bord. Und wenn wir die Geschichte lesen, die Seeleute sind hin und her gerissen, das können wir doch nicht machen. Könnt doch nicht einfach einen Unschuldigen über Bord schmeißen. Und dann machen sie es doch. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Sofort beruhigt sich das Meer. Und wisst ihr, was diese Seeleute noch über Bord geschmissen haben? Gleich ihre ganzen Götter mit. Als sie ihm festgestellt haben, hier ist was passiert, wir hauen ihn dort rein, diesen Hebräer, der sagt, ich bete den einzig wahren Gott an und sofort ist das Meer ruhig. Und die Bibel schreibt hier, sie beteten diesen Gott an, sie brachten Gott sofort Opfer, wo sie das mitgekriegt haben. Ist das krass? Was Gott macht mit uns, wenn wir als Christen erkennbar uns in der Welt manifestieren? Nicht auf irgendwelche Wahnsinns Ausschreitungen oder was weiß ich. Du musst als Christ manchmal einfach nur ruhig sein. Und durch deine Anwesenheit, durch deine Ausstrahlung, durch deine Ruhe, durch dein Lächeln, durch deinen Einspruch kannst du in Menschen schon viel bewirken. Die merken, hey, hier ist irgendwas anders. Mit dem Mann und mit dieser Frau, irgendwas ist doch da nicht normal. Nun hat es Jona geschafft. Boff, nun ist er gottlos. Wir lesen weiter. Und der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, ins Herzen des Meeres und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin vertrieben aus deiner Gegenwart. Dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und Algen verschlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab. Und die Tore der Erde waren für mich auf ewig verschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in deinem heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir laut danken, Opfer bringen und meine Gelübde halten. Denn die Hilfe kommt von Herrn. Da befahl der Herr, den Fisch Jona am Strand auszuspucken. Punkt. Ihr glaubt noch an diese Geschichten aus der Bibel? Habe ich die letzte gelesen, dass moderne Theologen sagen, alles nicht wahr. Alles Geschichten, die uns ein bisschen was verdeutlichen sollen, aber nie stattgefunden. Hat das nun stattgefunden, ja oder nein? Ja. Wisst ihr warum? Weil Jesus davon spricht. Matthäus 12, Vers 40 gibt Jesus die Antwort, so wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so muss ich auch 3 Tage tot sein. Punkt. Wenn Jesus davon berichtet, ist es, hallo, mitdenken. Wahr, genau, danke, danke. Aber das hat Jonas nicht so richtig gereicht. Ich brauche immer was Greifendes. So, und ich bin auf einen Artikel der New York Times von 1896 gestoßen. 1896, ein Wal attackiert vor den Falklandinseln das Fangschiff Star of the East. Mit seiner Schwanzflosse fegte er den Matrosen James Bradley von Bord. Bradley versinkt in den Wellen. Seine Kollegen glauben, er sei ertrunken. Doch als sie den Wal mit Harpunen erlegten, ans Deck hieften und ausnehmen, entdeckten sie in seinem Magen etwas Zusammengekrümmtes, das Lebenszeichen von sich gibt. Es war ihr vermisster Kollege Bradley. 1896 ist eine Weile her. Vielleicht haben sie ein bisschen da, weiß nicht, ne? Ich brauche was Neueres. Letztes Jahr, Juni 21, Michael Packard wurde durch dieses Erlebnis bestimmt, wird sein, von diesem Erlebnis bestimmt noch seinen Enkeln erzählen. Nachdem der Hummertaucher am Freitagmorgen von seinem Boot an der Ostküste von Massachusetts ins Wasser sprang und in 11 Metern Tiefe getaucht war, verschlang ihn ein Buckelwal. Doch er überlebte. Plötzlich fühlte ich einen großen Stoß. Das nächste, was ich wahrnahm, war komplette Dunkelheit. Dann merkte er, dass er sich bewegte, dass der Wal seine Mundmuskeln zusammenquetschte. Packard, ich war komplett drin. Sein Blitzgedanke, ich wurde von einem weißen Hai gefressen. Doch das Tier hatte keine Zähne. Trotzdem hat er gedacht, ich komme hier nie wieder lebend raus, ich bin tot. Doch 40 Sekunden, nachdem er verschlungen worden war, tauchte der Buckelwal plötzlich auf. Offenbar gefiel ihm der blinde Passagier nicht. Ich sah Licht und er, der Buckelwal, warf seinen Kopf von Seite zu Seite, erinnert sich der Hummertaucher. Und dann nahm ich wahr, dass ich mich auf einmal wieder draußen befand. Besatzungsmitglied Josiah Mayo bestätigte laut der Zeitung die Geschehnisse. Demnach platzte der mittelgroße Wal aus dem Wasser und schleuderte seinen Kumpel durch sein Maul in die Freiheit. Er rettete sein Crewmitglied und schaffte ihn ins Krankenhaus. Das könnt ihr sogar googeln, das findet ihr ganz leicht. Also es ist möglich. Es ist möglich. Und Jonas schreibt hier, ich sank zu den Tiefen, zu den Wurzeln der Berge hinab. In so einem Wal. Hast du da noch Hoffnung, dass du jemals wieder da hochkommst? Hast du da überhaupt noch irgendeine Hoffnung? In so einem Wal, im Magen. Stellt euch das mal vor, der Geruch. Die Säfte, oh, lecker. Da gibst du dich doch auf, oder? Da geht schon jemand raus. Okay. Ich muss aufhören. Da gibst du dich doch auf. Und wisst ihr, was hier das Krasseste ist an dieser Geschichte? Dort, wo eigentlich alles sinnlos ist, schreibt Jonah, ich dachte an dich. Ich dachte an dich. Da hat nicht mal, ich finde immer die Bilder schön aus der Kinderbibel, ne? Wo der Jonah in dem Bauch sitzt, an einem kleinen Tisch mit einer Kerze und dort betet. Ne? Könnt ihr euch an die Bilder erinnern? Das ist schön, ne? Das ist herrlich. Aber dort faltest du, glaube ich, keine Hände mehr. Dort bist du gerade noch imstande zu denken an Gott. Und jetzt komme ich auf unser Leben zurück. Wer hat das schon erlebt, dass du gedacht hast, es ist sinnlos. Es ist hoffnungslos. Und seid mir ehrlich, wer hat schon Punkte erlebt in seinem Leben, wo er sich gar nicht mehr getraut hat zu beten, weil er gedacht hat, das Gebet erreicht Gott gar nicht. Die Probleme, die ich habe oder in dieser Lage, in der ich mich befinde, das ist so krass. Herr, vergib mir, aber ich kann doch nicht mehr beten, weil ich es gar nicht glaube, dass sich das erreicht. Haben wir doch alle durch. Kennen wir doch alle solche Momente. Ich hatte letzte Woche wieder bei meiner zweijährigen Routineuntersuchung bei der Spiegelung, ich lag dort auf den Tisch neben diesen ganzen Apparaturen und ich dachte, was mache ich hier? Herr, was mache ich hier? Und dann war die Untersuchung durch und ich lag dort im Aufwachraum und links, alles gut, hier sind die Bilder von 18, hier sind die Bilder von 20, toll. Rechts, sieht gut aus bei Ihnen, top. Und dann war ich an der Reihe und es war eine Katastrophe. Und ich sagte noch zu meiner Frau, ich kann am Sonntag nicht predigen fahren, weil mir fehlt einfach der Glaube. Wo ist mein Gott? Und so ging es Jonah. Wo ist er denn? Hier in diesem Walbauch, sinnlos. Und er dachte nur noch an Gott. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Diese Gedanken erreichen Gott. Deine innersten Gedanken, für die du dich manchmal auch schämst, das erreicht Gott. Und Gott kickt sie nicht weg und sagt, ach, was bist denn du für ein Schwächling, sondern Gott nimmt sich dieser Gedanken an. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist Gnade Gottes. Das ist Gnade Gottes. Gnade ist nicht eine Eigenschaft Gottes, sondern Gottes Gnade ist ein Handeln von Gott an meinem Leben, an eurem Leben. Das ist Gnade Gottes. Und ich habe wirklich am Mittwoch eine schlechte Diagnose gekriegt und ich war am Mittwoch down und ich habe gemerkt, wie Donnerstag, Freitag, Samstag, wie mich diese Freude wieder ergriffen hat. Wo ich mich drauf gefreut habe, ja, ich fahr predigen. Ich kann nicht anders, als von diesem Gott zu erzählen und euch davon vorzuschwärmen, dass es nichts Besseres gibt, als unter die Gnade Gottes zu gehen. Aber da ist doch noch die Trennung, ne? Diese Sünde ist doch noch da. Und jetzt greift der schönste Satz der Bibel. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen. Ist das nicht genial? Ist das nicht herrlich? Dieser Fisch, dieser Wal taucht wieder auf und spuckt diesen Jona aus. Wahnsinn. Nach 3 Tagen. Und wenn du 3 Tage in so einem Magen bist, mit diesen Säften, Verdauungssäften, und du wirst nach 3 Tagen wieder ausgespuckt, musst du doch irgendwie anders aussehen. Aber Jona sah nicht anders aus, denn der ist schnurstracks da nach Ninive. Also selbst in den schlimmsten Mägen dieser Welt bist du, wenn du unter der Gnade Gottes bist, in einem besonderen Schutz. Ich weiß nicht, warum Gott manches zulässt in unserem Leben. Ich kann euch das wirklich nicht sagen. Aber er wird nie zulassen, dass etwas über unsere Kräfte geht. Er wird das nicht zulassen. Und das ist unsere Rettung. Ja, ich habe mich früher immer gewehrt gegen solche Bilder. Die waren mir immer einfach zu einfach gestrickt. Aber das ist es. Das ist es. Wir brauchen nicht kompliziert zu denken. Ihr braucht auch alle keine Theologie studiert zu haben. Das ist es. Nur durch Jesus Christus kannst du diesen Sund, diese Sünde überwinden. Und ich gebe dir wirklich eine Garantie ab. Es gibt nichts, was Gott nicht vergeben kann. Es gibt nichts. Gott vergibt alle Schuld. Gott vergibt alle Sünde. Aber, und das ist halt auch sehr zum Leidwesen vieler religiöser Theologen, nur Jesus. Also ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt hinrennen, wo ihr wollt, vergesst's. Nur Jesus vergibt Schuld. Es gibt viel Religiöses heutzutage. Ich habe es letzte Woche wieder erlebt. Ich habe türkischen Mitarbeiter jetzt und mir wurde zugetragen, da geht mehrmals am Tag beten. Respekt, muss ich sagen. Ich habe mit ihm gesprochen, dass es natürlich in Deutschland so nicht geht. Er hat mich mit großen Augen angeschaut. Ich habe dann einfach nur gesagt, Deutschland ist ein Land, was Gott nicht mehr ernst nimmt, eigentlich nur hier Geld verdienen. Ich habe ihnen gesagt, geh in der Pause, dass es keiner sieht, mach das, mir wegen. Aber ich musste noch nachschieben, ich bin Christ. Du kannst jederzeit mit mir reden. Jederzeit. Ich staune, wie ernst diese Menschen das nehmen. Aber es wird ihnen nicht helfen. Nur Jesus kann das tun. Typisch wie Deutschland die Firmen sind, irgendjemand wollte ihn ärgern und hat dann ein Schild dort reingelegt, in dieser Ecke, wo er immer heimlich gebetet hat, Jesus liebt dich. Er kommt damit ganz schlecht klar, sagte, ich weiß, ich liebe auch Jesus. Da hat er mir erst mal erklärt, dass die Moslems auch Jesus dort kennen, ja, als Prophet, nicht als Gottes Sohn. Das ist der Unterschied. Aber nur das ist unsere Rettung. Nur das. Jona hat gedacht an Gott und Gott hat ihn erhört. Das möchte ich euch heute dieses Jahr ganz neu hinlegen. Nie aufgeben, immer bei Gott bleiben, auch wenn es sonst wie aussichtslos ist. Egal. Und wenn ihr auch nur noch an ihn denken könnt, das reicht. Das reicht. Mir hat das Bild gefallen, auch wenn es ein bisschen unscharf ist. Gott, auf die Plätze, fertig, los. Gott ist der Anfang. Ja, Gott ist der Anfang in deinem Leben. Ob du das weißt oder nicht, ob du das willst oder nicht, Gott ist da. Und Gott ist das Ziel. Und jetzt machen wir einen ganz großen Bogen um alles hier, was uns betrifft. Wenn du gerettet bist, durch Jesus Christus, ist Gott unser Ziel. Ich habe da als Jugendlicher immer die Augen verdreht, jetzt kommen sie wieder mit der Masche und verdrehst uns aufs Paradies. Ja, weil das ist unsere Zukunft, das Paradies. Und jetzt gibt es ja auch wieder so eine Verschiebung heutzutage, ne? Paradies, alles so ein bisschen wie Schlaraffenland vorgemalt, ne? Und ein bisschen übertrieben, aber so ist das nicht. Gott ist unser Ziel, heißt, wir leben einmal auf einer neuen Erde, unter einem neuen Himmel. Und der ganze Müll, alles, was uns hier belastet, alles, was hier ist, hat dort keinen Zugang mehr. Und unser Erdenleben, was wir jetzt haben, ist dafür da, uns zu entscheiden, möchtest du ohne Gott leben, weil los wirst du eh nicht. Du musst dich nur entscheiden, ich will mit dir nichts zu tun haben. Dann hat das aber eine Konsequenz in deinem Leben. Musst du dir auch bewusst sein. Die Konsequenz ist ewige Fernsein von Gott, ewige Verdammnis. Punkt. Entscheidest du dich für Gott, auch wieder nicht falsch verstehen, das Leben wird dadurch nicht rosarot. Und wir hüpfen auch nicht von Wölkchen zu Wölkchen, das Leben ist trotzdem schwer. Aber ich habe Gott an meiner Seite, der mich hindurchträgt, der mir Kraft gibt. Und die Kraft ist manchmal ganz einfach. Manchmal fällt einem ein Lied ein, ein Bibelvers. Ich lag letzten Mittwoch und habe sie auf den hellen Scheinwerfer geguckt und ich habe wieder das Lied im Kopf gehabt, wo ich auch stehe. Du warst schon da. Gott trägt uns durch und am Ende geht's zu ihm. Am Ende geht's zu ihm. Und das ist meine Hoffnung. Daran klammere ich mich. Es gibt viele Ängste, die wir immer noch so erleben im Leben. Ne? Es gibt viele Dinge, die uns immer noch zum Wanken bringen. Und manchmal wird es auch sein, dass wir nur noch dran denken können. Herr, denk bitte an mich. Reicht. Reicht. Entscheide dich bewusst für ein Leben mit Jesus.
Ja, Jonas, das habe ich doch vor vielen Jahren schon gemacht. Ich bin doch ein Christ. Sonntag in der Kirche, bin doch nur.
Manchmal schläft man ein bisschen ein. Manchmal geht man her und fragt sich, was mache ich eigentlich? Warum bin ich denn überhaupt hier? Das Sonntagvormittag könnte ich doch viel schöner ausfüllen. Wenn sich das ein bisschen breit macht, dann mach ganz neu. Sag, Herr, irgendwas ist hier, was mich bremst, irgendwas ist hier. Feuer bitte, Power bitte. Kraft bitte. Ich denke an dich, Herr, dass du bei mir bist. Ich rufe Halleluja. Und ich möchte ein Lied am Ende meiner Predigt abspielen. Zurzeit mein absolutes Lieblingslied. Amen. Ich bitte, dass ihr euch erhebt. Ich habe das jetzt schon oft erlebt. Ich mache das in vielen Gemeinden, dass ich am Ende bei dem Segensgespräch frage, wer sagt heute Morgen, ich will eigentlich mit niemand reden, müsste das erstmal selber verarbeiten. Aber wenn jetzt das Gebet gesprochen werden könnte und vielleicht Gott besonders auf mich guckt, wäre nicht schlecht, da hebt seine Hände. Wer sagt heute Morgen, Herr, ich brauche einfach ein bisschen Power von dir, da hebt seine Hände und ich bete für den speziell nochmal, für die Leute, die sich die Hände gehoben haben, für alle anderen gibt es den Universalsegen. Okay, wer hat heute Morgen gesagt, ich bräuchte noch mal ein bisschen Power, dann zeigt mir eure Hände. Ja, sehr schön, wunderbar. Und ich bete. Ach, Vater, es ist einfach gut, dich in unserem Leben zu haben und zu wissen, egal was nächste Woche kommt, du bist dabei. Herr, ich möchte dich bitten, Herr, dass du alle die erhobenen Hände besonders segnest, Herr. Dass sie spüren, ja, hey, was ist hier los? Dass sie spüren, Gott offenbart sich ganz neu. Trage du sie hindurch, Herr. Gib ihnen Kraft, Herr. Und allen anderen auch, Herr. Segne uns, Herr. Führe uns durch die Woche. Halte Unglück und Schmerz von uns fern. Erfrische unseren Glauben immer wieder und aufs Neue, Herr. Lass uns nicht zweifeln. Ja, lass uns wie die Israeliten durch die Wüste laufen und nicht mal ihre Kleidung ist zerrissen dabei, Herr. Stärke uns und führe uns und am Ende sind wir einmal bei dir und das ist wunderbar. Seid gesegnet in der kommenden Woche. Amen. Amen.